ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Er stand mitten im Leben, er hatte Freunde, er hatte Familie. Es gab also keinen Grund, dass er einfach so aus seinem Leben verschwindet.
Wir haben dann angefangen, peu à peu den Grasschnitt zu entfernen, Schicht für Schicht. Und dann war schon bald klar, dass es ein junger Mann war, der dort lag.
Herausfordernd in diesem Fall war die Rekonstruktion des ganzen Hergangs. Es gab doch einige Befunde, die zumindest am Anfang rätselhaft waren.
Wir hatten keinen Ausschuss, das heißt, im Fachjargon spricht man von einem sogenannten Steckschuss.
Dass wir tatsächlich dann an dem Ort die Leiche finden, an dem wir vorher vernommen haben, war erschreckend. Damit haben wir nicht gerechnet.
Erste Eindrücke zu dem Mordfall, um den es heute in ARD Crime Time geht. Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Anne Eichhorn und uns gibt es kostenfrei in der ARD Audiothek zu hören. Schön, dass Sie dabei sind. Und die Details zu diesem Fall kennt mein Kollege David Kopp. Hallo David.
Salut Anne.
Du hast dich über Monate mit dem Fall beschäftigt, Dokumente gelesen, Archivbeiträge gesichtet und mit verschiedenen Menschen gesprochen, die an der Aufklärung beteiligt waren. Und du warst auch an Orten, die mit dem Fall im Zusammenhang stehen. Und an genau einen davon gehen wir jetzt auch gedanklich gleich am Anfang. Das ist nämlich ein außergewöhnliches Wohnhaus.
Ja, also zum Hintergrund, der Fall ereignet sich im Januar 2022 in und um Leipzig. Und im Leipziger Stadtteil Probstheida befindet sich das Gebäude, das du angesprochen hast. Es wird liebevoll Lange Lene genannt, angelehnt an den Straßennamen Lene-Vogt-Straße. Das Gebäude ist außergewöhnlich, weil es sich um den längsten Plattenbau Deutschlands handelt. So zumindest sagen es die Kollegen vom ZDF. Der wurde in den 60er Jahren gebaut, also zur DDR-Zeit, und ist 333 Meter lang. Damals war das was Besonderes, in dem Haus zu wohnen. Heute leben in den 10 Stockwerken mit rot-weißer Fassade vor allem ältere Menschen und Leute, für die eine vergleichsweise geringe Miete wichtig ist. Insgesamt sind das rund 1300 Bewohnerinnen und Bewohner in dem ganzen Komplex.
Ja, und um einen dieser 1300 Menschen, die dort wohnen, Sie ahnen es vielleicht schon, geht's auch in unserem Fall. Er heißt Jesse, so nennt ihn seine Familie. Seine Freunde nennen ihn Jesse. Und wir bleiben bei der Variante, wie ihn seine Familie genannt hat, und sagen hier also Jesse. Wer ist dieser Mensch?
Der ist 19 Jahre alt, hat seine erste eigene Wohnung in der Langen Lene. Er ist Berufsschüler, macht eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. Er ist im dritten Lehrjahr. Und den praktischen Teil seiner Ausbildung absolviert Jesse in einem Baumarkt, ganz in der Nähe seiner Wohnung.
Und dort in seiner Wohnung taucht er dann im Januar von einem Tag auf den anderen nicht mehr auf. Er meldet sich nicht mehr bei Freunden und Verwandten. Wie genau fällt denn sein Verschwinden dann auf?
Also es sind nicht die Nachbarn, denen auffällt, dass etwas nicht stimmt. Ist ja auch kein Wunder in so einem großen Wohnhaus mit fast 800 Wohnungen. Es sind seine Freunde, die nichts mehr von ihm hören. Er reagiert nicht auf Anrufe, auf Nachrichten, auf Klingeln an der Wohnungstür. Und daraufhin meldet sich über soziale Medien einer der Freunde bei Jessys Bruder mit der Botschaft, irgendwas stimmt hier nicht.
Und du hast auch mit Jessys Bruder gesprochen und so natürlich viel über den Fall erfahren. Allerdings wollte er dir kein Interview dazu geben.
Ja, leider nicht. Aber wenn man den ganzen Fall kennt, kann man das verstehen. Damit wir dennoch seine Sicht auf die Dinge wiedergeben können, hat er mir schriftlich ein paar Fragen beantwortet. Und diese Antworten haben wir einsprechen lassen. Etwa zur Frage, wie er davon erfahren hat, dass etwas nicht stimmt mit Jesse.
Ein Freund von Jesse hatte mir geschrieben, dass er mit ihm verabredet war und er nicht aufgetaucht ist. Und da Jesse bei sowas eigentlich immer absagt, war das schon komisch. Die Sorge im ersten Moment war erstmal nicht allzu groß. Wir dachten erst, er hätte vielleicht keinen Akku mehr gehabt oder sein Handy verloren.
Jessys Bruder, der ist übrigens 6 Jahre älter als Jesse, wohnt auch in Leipzig und hat gerade Nachtschicht, als die Nachricht von Jessys Freund bei ihm ankommt. Er versucht dann am nächsten Tag, Jesse zu erreichen, allerdings ohne Erfolg. Und dann teilt er auch die Vermutung, dass da etwas nicht stimmt, dass, wie er sagt, etwas im Busch ist. Deswegen holt er bei den Eltern den Zweitschlüssel der Wohnung von Jesse, schaut dort nach, ob sein Bruder vielleicht in einer hilflosen Lage ist. Aber da ist kein Jesse und die Freunde sind ebenfalls in Sorge, kommen dann auch in die Wohnung. Man wartet gemeinsam, überlegt, wie man weiter vorgeht. Auch in der Wohnung schaut man natürlich und findet keine konkreten Hinweise darauf, wo sich Jesse befinden könnte.
Und damit wir uns jetzt ein bisschen besseres Bild von ihm, von Jesse machen können. Was ist er denn für ein Typ? Wie sieht er aus? Was macht er so?
Sein Bruder beschreibt ihn als sehr zielstrebig, hilfsbereit, direkt, lustig und beliebt mit einem großen Freundeskreis. Zum Äußerlichen, er ist 1,85 Meter groß, hat eine schlanke, athletische Statur, kurze dunkelblonde Haare. Und mit der Ausbildung und seiner ersten eigenen Wohnung hat für ihn ein neuer Lebensabschnitt begonnen, den er mit viel Selbstbewusstsein angeht. Daneben interessiert er sich für mehrere Hobbys. Er ist leidenschaftlicher Fußballspieler, seit seiner Kindheit schon, hat in verschiedenen Vereinen gespielt. Er macht Kickboxen, spielt gerne Videospiele. Was er aber noch nicht hat, ist ein Autoführerschein. Dafür hat er ein Moped und mit dem fährt er zum Beispiel gelegentlich zu seinen Eltern. Die leben in einem kleinen Ort südlich von Leipzig.
Und dieser junge Mann, dieser Jesse, ist also im Januar 2022 verschwunden. Und natürlich sind die Familie und die Freunde in Sorge. Was unternehmen sie denn dann?
Wie schon gesagt, sie warten erstmal in der Wohnung, aber da passiert einfach nichts. Sie sind auch sehr aktiv in den sozialen Medien, fragen dort nach, ob jemand Jesse irgendwo gesehen hat. Sie veröffentlichen da auch ein Foto von Jesse. Da steht er auf einem Balkon mit Umhängetasche und Zigarette im Mund. Unter dem Foto sind Symbolbilder der Kleidungsstücke zu sehen, die er mutmaßlich trägt. Eine Armani-Jogginghose mit goldener Schrift, eine Armani-Umhängetasche, eine dunkle Winterjacke der Marke Ralph Lauren und schwarze Turnschuhe der Marke Nike.
Das sind ja nun alles Markenklamotten, die nicht gerade billig sind. Wer sich das als Berufsschüler und ja ohne wohlhabendes Elternhaus leisten kann, darauf kommen wir nochmal zu sprechen.
Genau, und wie die Suche dann weitergeht, das hat mir Jessys Bruder geschrieben.
Da es sich im Freundeskreis rumgesprochen hatte, hatten wir sehr schnell viele Helfende. Jeder bot mir Hilfe an und ich habe versucht, die Hilfe anzunehmen. Wir haben Flyer entworfen mit einer Art Belohnung für jeden, der Hinweise bringt und diese dann nicht nur in Leipzig, sondern auch in Halle verteilt. Es waren auch einige aus dem Freundeskreis einfach auf der Suche und sind seine ganzen alltäglichen Wege abgefahren etc.
Und wie kommt man jetzt auf Halle an der Saale? Gibt es denn Hinweise, dass er da auch war am 11. Januar, als er verschwunden ist?
Ja, ein Kumpel von Jesse, der heißt Max, der gehört nicht zum engeren Freundeskreis, hat den Freunden aber erzählt, dass er an diesem 11. Januar mit Jesse unterwegs war, mit seinem Auto, also dem Auto von Max, und dass er Jesse im Hauptbahnhof von Halle abgesetzt hat. Von dort habe Jesse dann zurück nach Leipzig fahren wollen. Mit dieser Information gehen der Bruder und die Mutter von Jesse dann zur Polizei, geben eine Vermisstenanzeige auf. Sie beschreiben Jesse und geben der Polizei auch Fotos von ihm. Das aktuellste ist vom frühen Abend des 11. Januar 2022. Also genau genommen ist es gar kein Foto, sondern ein kurzes Video, 5 Sekunden lang, von Jesse selbst aufgenommen. Das hat er auf der Plattform Snapchat veröffentlicht.
Das ist jetzt also das letzte Lebenszeichen des Vermissten und dementsprechend auch für die Ermittlungen wichtig. Was genau können wir denn auf dem Video sehen?
Es ist so eine Art Selfie-Video. Jesse filmt sich da mit seinem Smartphone, das er in der linken Hand hält. Er sitzt in dunkler Winterjacke mit Ralph Lauren-Logo gemütlich auf dem Sofa. Hinter ihm ist eine weiße Wand. Markant ist seine Zigarette im Mund, die ist angezündet. Über der rechten Schulter, eher unscheinbar, trägt er die erwähnte Armani-Umhängetasche. In der Mitte des Videos schwenkt die Kamera nach links unten und man sieht dann einen Hund und dessen schwarz-weißen Kopf krault Jesse mit seiner rechten Hand. Dem Hund scheint es zu gefallen. Das alles geschieht innerhalb von 5 Sekunden und man sieht sonst nicht viel. Also wo Jesse das Video aufgenommen hat, ist unklar. Man weiß nur, dass es am 11. Januar 2022 um 17.30 Uhr hochgeladen wurde.
Und dieses Video gibt's auch zu sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar in Davids Dokumentation. Die ist zu finden in der ARD-Mediathek und in unserem Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge haben wir das natürlich auch verlinkt. So, der Polizei liegt jetzt also diese Vermisstenanzeige vor. Gesucht wird der 19-jährige Jesse L. aus Leipzig. Er ist volljährig und es gibt erstmal keine Hinweise, dass er in Gefahr ist oder Opfer eines Verbrechens wurde. Dementsprechend ist es vermutlich erstmal für die Vermisstenstelle ein Fall von vielen und da wäre es jetzt wahrscheinlich auch nicht verhältnismäßig gleich, das ganz große Besteck in Anführungsstrichen rauszuholen. Was unternehmen die Beamtinnen und Beamten jetzt?
Ja, wie das üblich ist in so einem Fall, gibt es Routineüberprüfungen. Man schaut also an den Orten, an denen er sich aufhalten könnte. Es wird eine Pressemitteilung veröffentlicht mit einem Zeugenaufruf. Die erscheint am 13. Januar. Das ist ein Donnerstag. Darin heißt es unter anderem: Der Vermisste wurde seit Dienstagabend nicht mehr gesehen, auch bestand kein anderweitiger Kontakt zu ihm. Bisher durchgeführte Maßnahmen zum Auffinden des Vermissten, insbesondere die Prüfung verschiedener Anlaufpunkte, blieben erfolglos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die seit Dienstag mit dem Vermissten Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben und wissen, wo er sich aufhalten könnte. Angefügt ist eine Personenbeschreibung, ich hatte ja schon gesagt, 1,85 Meter groß und so weiter. Auch die Angaben zur Kleidung sind enthalten. Der Suchaufruf erscheint dann in verschiedenen Medien, unter anderem als kleiner Artikel mit Foto in der Mitteldeutschen Zeitung.
Und parallel zu den polizeilichen Ermittlungen suchen natürlich auch Jessys Familie und seine Freunde weiter nach ihm.
Die treibende Kraft dabei, so eine Art Koordinator, ist der Bruder. Der gibt Hinweise, die bei ihm eingehen, dann an die Polizei weiter. Aber mit der Arbeit der Polizei ist er nicht zufrieden. Er sagt, die Beamtinnen und Beamten seien seinen Hinweisen und die Hinweise, die er weitergegeben habe, nicht ausreichend nachgegangen. Da gibt er das Beispiel eines Schnellrestaurant-Mitarbeiters, der Jessy in einem Auto gesehen haben will. Die Polizei wiederum sagt auf unsere Nachfrage, es wurde allen Hinweisen nachgegangen, inwieweit die Angaben der Hinweisgeber verifizierbar und die Ergebnisse möglicherweise relevant waren, kann durch Außenstehende schwer festgestellt werden. Zitat Ende der Polizei.
Ich versuche das mal zu übersetzen. Die Polizei macht schon ihre Arbeit und Außenstehende können nicht unbedingt beurteilen, ob die jetzt gut oder schlecht ist, mit einfachen Worten ausgedrückt.
Genau, das ist die Sicht der Polizei. Es steht da ein bisschen Aussage gegen Aussage. Die Polizei spricht auch von einem angespannten Verhältnis zu den Angehörigen, sagt aber auch dazu, dass das mit Blick auf die Fallumstände, um die es im Bereich der Mordkommission geht, nicht ungewöhnlich ist. Also wie genau es war, wer recht hat, können wir nicht nachvollziehen. Aber fest steht, Jessys Bruder äußert gegenüber der Polizei auch den Verdacht, dass Jessys Kumpel Max etwas mit dem Verschwinden zu tun hat.
Und Max, das war derjenige, der, du hattest es gesagt, nicht zum engeren Freundeskreis von Jessy gehört hat, aber zuletzt mit ihm unterwegs war und ihn angeblich am Hauptbahnhof in Halle abgesetzt haben will.
Genau.
Wie kommt jetzt der Bruder darauf, dass dieser Max verdächtig ist?
Es gab da ein Gespräch zwischen den beiden und der Bruder sagt, er habe Max erstmal alles geglaubt, sein Verhalten war schlüssig. Später habe er sich dann die Notizen durchgelesen, die er sich während des Gesprächs gemacht hat und gemerkt, irgendwie haut das hinten und vorne nicht hin. Da kam er sehr ins Grübeln. Deswegen bitten dann der Bruder und auch die Freunde von Jessy Max um ein weiteres Treffen, und zwar am Völkerschlachtdenkmal. Wer es nicht kennt, bekanntes Leipziger Wahrzeichen, sehr weitläufig mit großem Parkplatz. Und das findet dann am 14. Januar 2022 statt. Die Freunde zeichnen das auch heimlich auf. Sie gehen davon aus, dass Max irgendetwas verschweigt. Sie wollen mehr wissen, aber da kommt inhaltlich nichts bei rum. Sie fahren ihm dann auch hinterher nach dem Treffen, also mit ihren Autos, liefern sich eine kleine Verfolgungsjagd, aber Max hängt sie auf der Autobahn ab. Das heißt, der Bruder und die Freunde kommen nicht weiter und es gehen auch bei der Polizei keine Hinweise ein, die irgendwie Fortschritte bringen.
Und bleiben wir kurz bei der Polizei. Dieser Fall geht dann 6 Tage nach Jessys Verschwinden von der Vermisstenstelle an die Kripo. Warum passiert das?
Ja, die Beamtinnen und Beamten ziehen jetzt aufgrund der Umstände und der Dauer tatsächlich in Erwägung, dass Jessy Opfer eines Verbrechens wurde. Von Anfang an den Ermittlungen beteiligt ist Kriminaloberkommissarin Lotte Brühl. Sie gehört zur Mordkommission und erklärt, warum der Verdacht eines Verbrechens im Fall Jessy aufkam.
Laut der Freunde und laut der Familie war er ein sehr zuverlässiger. Es war also sehr ungewöhnlich, dass er einfach so verschwindet. Das hat er zuvor nie getan und es gab in den Augen der Familie und der Freunde auch keinen Grund dazu. Er stand mitten im Leben, er hatte Freunde, er hatte Familie. Es gab also keinen Grund, dass er einfach so aus seinem Leben verschwindet.
Und was unternimmt jetzt die Kriminalpolizei, die Kripo?
Sie spricht mit, wie von Lotte Brühl erwähnt, auch mit der Familie. Sie macht sich ein Bild von dem jungen Mann, von Jessy, spricht auch mit Freunden und Bekannten. Am Ende sind es übrigens 65 Zeugenvernehmungen, die in dem Fall geführt werden. Lotte Brühl und ihre Kollegen fragen bei den Freunden auch, ob Jessy etwas mit Drogen zu tun hat. Und dabei, bei dieser Frage, sind sie sehr, sehr vorsichtig.
Die Freunde haben tatsächlich am Anfang damit zurückgehalten und die Information so gar nicht preisgegeben. Nicht nur das, sie haben auch die Wohnung des Vermissten aufgeräumt und haben da Utensilien, die auf den Betäubungsmittelhandel hindeuten könnten, verschwinden lassen. Das hat es natürlich den Beamten am Anfang schwer gemacht, da in die Richtung zu ermitteln, weil es einfach gar nicht bekannt war.
Die Kripo stellt dann Hypothesen auf, wägt ab, welchen Hintergrund eine mögliche Straftat haben könnte. Zum einen die erwähnten Betäubungsmittel, also Drogenhandel, könnte ein Hintergrund sein. Als zweite Möglichkeit sehen sie eine Beziehungstat. Als drittes, dass es etwas mit der Fußballszene zu tun hat, denn Jesse ist Fan des Vereins Lok Leipzig. Und als vierte Möglichkeit gibt es noch, dass er ein Zufallsopfer wurde. Am wahrscheinlichsten finden die Beamten aber, dass es einen Drogenhintergrund geben könnte.
Und unter all diesen Menschen, 65 Zeugenbefragungen hast du gesagt, das ist schon eine Menge, ne? Oder? Mhm. Unter all diesen Menschen, da ist auch der Kumpel Max dabei. Und der Bruder, wir erinnern uns, hatte der Polizei ja gesagt, er glaubt, dass Max was mit dem Verschwinden zu tun hat.
Ja, am 17. Januar befragt die Kripo Max als letzte Kontaktperson. Also Max ist dafür sie ein Zeuge, kein Verdächtiger. Er wird auf die Dienststelle bestellt, er folgt auch der Bitte, parkt in der Nähe der Polizeidirektion Leipzig. Das Auto, mit dem er kommt, wird später noch eine Rolle spielen, deswegen erwähne ich das. Er beantwortet Fragen zu seiner Person, er erzählt von dem Tag, als er und Jesse unterwegs waren. Die Geschichte, die er präsentiert, die ist doch etwas abgefahren. Er erzählt nämlich von einem Drogengeschäft, das Jesse und er mit unbekannten Männern durchziehen wollten. Sie wollten den Unbekannten eine große Menge Cannabis verkaufen, also in Form von Marihuana. Er nennt auch den Ort, wo das Ganze stattgefunden haben soll, nämlich ein Feldweg bei Schkeuditz. Das ist nördlich von Leipzig in der Nähe des Flughafens Leipzig-Halle. Was sich dort abgespielt hat, das wollen die Ermittler der Kripo natürlich genauer wissen, erklärt Kriminaloberkommissarin Lotte Prühl.
Wir haben dann beschlossen, die Vernehmung auf der Dienststelle abzubrechen und einfach an den Ort zu fahren, um da auch einfach ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist das für ein Ort, vielleicht finden wir auch Spuren vor Ort, vielleicht gibt es Hinweise auf ein Kampfgeschehen oder ähnliches.
Bevor wir besprechen, wie die Vernehmung vor Ort dann weitergeht, müssen wir kurz auf das Verhältnis zwischen Jesse und Max schauen. Wenn die beiden jetzt einen Drogendeal zusammen durchziehen wollen, dann setzt das ja eigentlich voraus, dass sie sich schon ein bisschen besser kennen, also zumindest da irgendwie eine geschäftliche Beziehung zwischen den beiden besteht. Und du hast aber bislang nur von Kumpels gesprochen und dass Max jetzt nicht im engeren Freundeskreis von Jesse mit dabei war. Was lässt sich noch über die Beziehung zwischen den beiden sagen?
Die meisten von Jessys Freunden kennen Max nicht, auch Jessys Bruder hat ihn vorher nicht gekannt. Es kann also keine enge Freundschaft bestanden haben zwischen Jesse und Max. Die beiden haben sich etwa 3 Jahre zuvor kennengelernt über einen gemeinsamen Freund beim Breakdance. Sie haben sich dann wohl hin und wieder gesehen. Jesse soll bei Max gelegentlich kleine Mengen Marihuana gekauft haben. Also in jedem Fall haben die beiden irgendwas mit Marihuana-Handel zu tun. Das ist das verbindende Element. Einer Freundin von Jesse zufolge, sie und Jesse waren ihren Angaben zufolge von Oktober bis Dezember 2021 ein Paar. Also sie gibt an, dass in diesem Zeitraum es eine Phase gab ohne Kontakt zwischen Jesse und Max. Und als Grund habe Jesse ihr gesagt, Max sei unzuverlässig und habe in Bezug auf Drogengeschäfte, Zitat, Dreck am Stecken. Am 7. Januar dann hat Max wohl über den Messenger WhatsApp Kontakt zu Jesse aufgenommen. Das war dann der Moment, wo sie wohl wieder miteinander in Verbindung getreten sind. Aber zusammengefasst, dass die beiden regelmäßig Drogengeschäfte gemacht haben, davon kann jetzt keine Rede sein.
Okay, jetzt haben wir das also im Hinterkopf und schauen zurück auf die Zeugenvernehmung von Max. Die Polizei hat das Gespräch unterbrochen in der Dienststelle und ist mit Max in Richtung Schkeuditz gefahren, an den Ort, wo sie angeblich dieses Drogengeschäft abwickeln wollten. Und wie verhält sich Max jetzt da? Ist der so zielsicher und lotst die Ermittler sicher dorthin oder ist er eher so wankelmütig?
Man muss sich das erstmal so vorstellen. Max sitzt mit 2 oder 3 Beamten in dem Polizeifahrzeug und noch bevor sie da einsteigen, ziehen sich die Beamten Schutzwesten an und er fragt, ob er auch eine haben könne. Er habe nämlich Angst vor den unbekannten Männern von dem Drogengeschäft. Daraufhin bekommt er auch eine Schutzweste. Bei der Fahrt ist er dann sich nicht ganz sicher, wo genau der besagte Ort ist. Letztlich findet er ihn aber doch. Und Lotte Prühl, die Kriminaloberkommissarin, die wir schon gehört haben, die kommt dann mit einem anderen Auto hinterher. Für das Interview habe ich sie auch genau an diesem Ort getroffen, an diesem Feldweg. Der liegt neben einer etwas erhöht liegenden Straße. Auf der anderen Seite der Straße gibt noch eine Bahnlinie, noch eine Bundesstraße und dann kommt das Flughafengelände, also doch schon etwas abgelegen das Ganze. Ab und zu kommt an diesem Ort vielleicht ein Spaziergänger vorbei oder ein Gassigeher, aber gerade im Winter ist da wahrscheinlich nicht viel los. Wie die Vernehmung, genauer gesagt diese Videovernehmung, dann an dem frostigen Januartag weitergeht, das beschreibt Lotte Prühl.
Das Ganze hat so stattgefunden, dass ich ihn befragt habe. Es war noch ein weiterer Kollege vom Kommissariat 11 dabei und auch ein Kollege vom Kriminaldauerdienst, der das Video gedreht hat. Ansonsten ist es so gewesen, dass wir die Vernehmung einfach fortgeführt haben. Das heißt, wir haben uns nochmal beschreiben lassen, was dort vor Ort passiert ist, was er uns über den Tattag oder über diesen Ablauf des Tages erzählen kann. und haben dazu eben Nachfragen gestellt. Es gab Fragen, auf die er schnell geantwortet hat und schnell eine Antwort parat hatte. Es gab aber auch Fragen, wo er ins Stocken gekommen ist, über die er sehr lange nachdenken musste und wo er wahrscheinlich einfach nicht sicher war, was er da sagen kann und soll.
Und was sagt er jetzt inhaltlich zu diesem Geschehen, was sich da vor 6 Tagen zugetragen haben soll? Wie gesagt, es sollte ja diese Übergabe mit den unbekannten Männern stattfinden.
Genau, er spricht von 3 Männern. Ihnen sollte Marihuana übergeben werden. Bei der Vernehmung im Polizeigebäude spricht Max noch von 2 Kilogramm. Bei der Vernehmung am Feld dann von 5 Kilo. 5 Kilogramm Marihuana hatte damals einen Marktwert von ungefähr 22.000 Euro, also doch schon eine recht große Menge. Vor der Übergabe, so sagt Max, sei er mit Jesse zu dessen Zulieferer gefahren und habe das Cannabis verpackt in einer Sporttasche abgeholt. Auf dem Feld hätten sie dann gewartet, bis die 3 ihnen unbekannten Männern mit einem Auto gekommen seien. Und von dem, was danach geschieht, präsentiert er im weiteren Verlauf verschiedene Versionen, erinnert sich Lotte Prühl.
Eine ist, dass Jesse selbst eine Waffe mitgebracht hat aus Gründen der Selbstverteidigung und Selbstsicherung. Die Täter sollen dann allerdings auch mit einer Waffe gedroht haben, sollen dann zu Max gesagt haben, er solle von dem Ort verschwinden. Das hat er wohl dann auch getan, hat sich um die Ecke von diesem Ort hinter einem Busch versteckt. Er gibt dann an, dass es einen Schuss gab und er dann noch 10 Minuten wartete, bis er ein Motorengeräusch gehört hat und er dann wieder zurückkam. Dann gibt es eine Version, da erzählt er, dass er Blutflecken auf dem Boden findet, diese dann verwischt, die Waffe und auch noch weiteres Betäubungsmittel darlegt. Das nimmt er an sich und verlässt dann den Ort.
Was jetzt aber mit Jesse geschehen ist, dazu liefert Max zu dem Zeitpunkt keine hilfreichen Aussagen. Klar ist den Ermittlern aber, er weiß mehr, als er sagt.
Und zwar bewusst, dass er Widersprüche hat oder dass in der Vernehmung Widersprüche sind. Und irgendwie wussten wir auch, dass er Informationen zurückhält. Wir wussten nicht, welche Informationen das sind und welches Ausmaß dann am Ende tatsächlich diese Informationen ausgemacht haben.
Darauf kommen wir natürlich später nochmal zu sprechen. Im Moment hat die Kripo ja aber nur einen vermissten Fall und einen Zeugen, der verschiedene Sachen aussagt und dementsprechend viele Fragezeichen hinterlässt. Was machen die Ermittler im Weiteren?
Sie schauen sich diesen Max genauer an. Sie haben es da ja offenbar mit einem Drogenhändler zu tun. Sie lassen sich sein Mobiltelefon zeigen und finden dann in der Hülle einen handgeschriebenen Zettel, offenbar ein Einkaufszettel für einen Baumarkt. Darauf steht unter anderem aufgelistet große Müllbeutel, Kabelbinder, Handschuhe, Schutzanzug. Ob dieser Zettel irgendetwas mit dem Verschwinden von Jesse zu tun hat, das ist unklar. Die Polizei durchsucht auch die Wohnung von Max mit seinem Einverständnis und mit richterlichem Beschluss. Sie ist im Leipziger Stadtteil Eutritsch. Das ist nördlich vom Stadtzentrum.
Und was finden die Beamten dann da?
Also es gibt keine Hinweise auf den Verbleib von Jesse. Es gibt auch kein Drogenlager, aber kleinere Mengen Cannabis und einen Raum mit einer sogenannten Indoor-Plantage. Das heißt, Max wollte dort selbst Cannabis anpflanzen in einer sogenannten Growbox. Man muss sich das vorstellen wie eine Art Zelt mit Lampe, Ventilator, einfach um gute Wachstumsbedingungen für die Pflanzen zu schaffen.
Jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit, dass wir ein bisschen genauer über Max sprechen. Was lässt sich denn zu ihm sagen? Wie können wir uns ihn vorstellen?
Er ist zum damaligen Zeitpunkt 20 Jahre alt, wird beschrieben als ruhig und zurückhaltend, teils auch mit autistischen Zügen. Seine Mutter ist Lehrerin mit Doktortitel, sein Vater war Zahnarzt. Als Kind wurde er gefördert, zum Beispiel mit Klavierunterricht. Es gibt da auch ein Internetvideo, das zeigt ihn bei einem kleinen Auftritt. Er hat 3 Halbgeschwister und im Jahr 2014, da ist er so 12 oder 13 Jahre alt, da erleidet seine Mutter einen Schlaganfall, muss dann ein halbes Jahr im Krankenhaus liegen, ist körperlich eingeschränkt. Zu dem Zeitpunkt sind die Eltern auch schon getrennt und kurz nach diesem Schlaganfall nimmt sich der Vater dann noch das Leben. Einschneidende Erlebnisse für ihn und in dieser Phase, in dieser Schulzeit hat er wohl auch den ersten Kontakt zu Drogen. Die Schule hat er dann noch vor dem Abitur abgebrochen. Er versuchte sich zunächst als Versicherungsmakler, hat in einem Callcenter gearbeitet, auch als Kfz-Vertriebsassistent in einem Autohaus. Da wurde er aber schon nach kurzer Zeit entlassen, weil er zu spät kam und während der Arbeit gekifft hat. Seine Hoffnung sah er wohl im Verkauf von Drogen hat das große Geld gewittert als Dealer von Marihuana.
Und wir waren jetzt bei der Durchsuchung von Max Wohnung stehen geblieben. Dementsprechend, du hast diese Growbox erwähnt, hat er vermutlich gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, weil 2022 gab es ja noch keine Teillegalisierung von Cannabis wie jetzt seit einem Jahr ungefähr. Jetzt haben wir gehört, er tischt auch der Polizei verschiedene und auch ein bisschen abenteuerliche Versionen zu diesem Tag auf, als Jesse dann verschwunden ist. Aber so richtig was in der Hand gegen Max hat die Polizei ja nicht. Und vor allem weiß sie ja weiterhin nicht, wo Jesse ist.
Das stimmt, aber das ändert sich noch während der Wohnungsdurchsuchung. Kriminaloberkommissarin Prühl, sie war zwar selbst nicht dabei, aber sie erklärt, warum sich das geändert hat.
Und als die Kollegen mit der Wohnung fertig waren, also zu einer Wohnungsdurchsuchung gehört nicht nur die Wohnung und der Wohnraum, sondern auch der Keller, waren sie dann auf dem Weg zum Keller und auf dem Weg nach unten im Fahrstuhl fragte der eine Kollege dann nochmal, was denn mit Jesse tatsächlich passiert ist.
Der Ermittler nutzt also diese Situation in der Enge und Ungestörtheit im Fahrstuhl und bohrt bei Max nach.
Und daraufhin gab er an, dass Jesse nicht mehr am Leben ist und sich eben der Leichnam an dem Ort befindet, wo wir zuvor waren. Mit dieser Wendung hat, glaube ich, keiner gerechnet in dem Moment. Also es war in dem Punkt schon überraschend, dass er tatsächlich weiß, wo sich Jesse befindet und dass er auch nicht mehr am Leben ist.
Wie genau das Gespräch in dem Aufzug abgelaufen ist, das wissen wir nicht. Wie der Wortlaut war, ob Max ein schlechtes Gewissen hatte, ob er das Bedürfnis hatte zu reden, etwas loszuwerden. Auf jeden Fall ist die Kripo jetzt einen entscheidenden Schritt weiter.
Okay, nochmal ganz kurz, weil es jetzt doch ein bisschen schnell ging. Der Max sagt im Fahrstuhl sinngemäß, der Jesse lebt nicht mehr und seine Leiche ist dort, wo wir vorhin schon waren und wo sie mich vernommen haben. Aber also, wie kann denn das sein? Das war ja am Tag, wo die dort waren und Lotte Brühl und die Kollegen hätten doch gesehen, wenn da eine Leiche liegt und die nicht vergraben ist.
Genau das ist es, was die Ermittler wohl auch selbst wundert. Ich an ihrer Stelle hätte mir wahrscheinlich gedacht, will der uns irgendwie verarschen, für blöd verkaufen. Nichtsdestotrotz nehmen sie das ernst und fahren mit Max wieder zum Feldweg bei Schkeuditz.
Und Max hat dann gezeigt, wo er den Leichnam versteckt hat. Der Leichnam wurde hier in dieser kleinen Böschung gefunden. Er war abgedeckt mit Stroh und mit Gras. Also man hat ihn tatsächlich nicht gesehen. Wir waren ja nur vorher auch hier und haben uns auch umgeschaut, bevor wir die Videovernehmung gestartet haben und haben ihn nicht gesehen. Dass wir tatsächlich dann an dem Ort die Leiche finden, an dem wir vorher vernommen haben, war erschreckend. Damit haben wir nicht gerechnet.
Ja, und ich finde auch das Verhalten von Max an der Stelle natürlich sehr fragwürdig. Also er führt die Polizei wirklich zur Leiche von Jesse, das ist kein Scherz. Und kannst du uns diese Stelle noch ein bisschen genauer beschreiben, damit wir uns vorstellen können, warum das nicht aufgefallen ist vorher?
Ja, also zwischen einem kleinen Hang zu der Straße und dem Feldweg, da ist ein Graben, nicht groß. Das Gelände ist bewachsen mit Büschen und Gras. Das Gras in der Zeit, Anfang Januar, ist gelblich, nicht grün. Ich habe auch ein Polizeifoto gesehen, das zeigt die Stelle. Da ist die Leiche komplett mit Grasschnitt bedeckt, also es ist nichts vom Körper zu sehen. Ein paar dünne Äste und ein Papiertaschentuch liegen da noch oben rum. Man muss auch bedenken, damals waren die Temperaturen im Frostbereich, es waren keine Insekten unterwegs, der Körper war gefroren und man hat da von außen einfach nichts gesehen. Aber mit dem Fund der Leiche, als die dann entdeckt wurde, läuft natürlich die Maschinerie an. Die Kripo informiert die Staatsanwaltschaft, ein Rechtsmediziner und Kriminaltechniker kommen an den Fundort. Zur Erinnerung, es ist immer noch der 17. Januar 2022, der erste Tag, an dem die Kripo mit dem Fall zu tun hat. Wenige Stunden zuvor wurde Max an der gleichen Stelle vernommen. Wir haben es gesagt, inzwischen ist es dunkel und die Arbeit am Fundort beginnt. Eine der Beteiligten ist damals Polizeihauptmeisterin Beatrix Trenschel. Sie ist Kriminaltechnikerin und vor Ort im Einsatz. Wie ihre Arbeit abläuft, hat sie mir sehr anschaulich erklärt.
Wir haben dann angefangen, peu à peu den Grasschnitt zu entfernen, Schicht für Schicht, vorsichtig. Mein Kollege hat das alles fotografisch dokumentiert, jeden Schritt. Ich habe dann die Schicht abgenommen und dann war schon bald klar, dass dort ein lebloser Körper liegt. Bei dem weiteren Beräumen von dem Grasschnitt wurde dann auch sichtbar, dass es ein junger Mann war, der dort lag. Als wir die Leiche freigelegt hatten, konnte man erkennen, dass das ganze Gesicht verblutet war, also richtig doll mit Blut überzogen war.
Auffällig ist, an der Leiche befinden sich drei schwarze Mülltüten, einer unter dem Kopf und zwei im Beinbereich.
Für uns hat sich erstmal das nicht erschlossen, wozu die gedient haben. Wir haben die im Original gesichert, haben die dann bei uns im Kommissariat zum Trocknen aufgehangen. Dabei wurden auch Beschädigungen im Material festgestellt, die durchaus auch kreisrund waren, wo dann im Nachgang die Frage war, handelt es sich dabei um Schussdefekte? Waren die Mülltüten möglicherweise im Vorfeld über die Person gezogen worden und wurde dann geschossen?
Wie dieses Loch in die Tüte reingekommen ist, das können die Kriminaltechniker an der Fundstelle erstmal nicht beantworten. Auch die Todesursache muss später geklärt werden. Die Leiche kommt dazu in die Rechtsmedizin zur genaueren Untersuchung, muss über Nacht aber erstmal in der Kühlkammer auftauen.
Und auf diese Untersuchung kommen wir später noch und auch auf die Mülltüten werden wir noch genauer eingehen. Aber vorher vielleicht noch kurz, was passiert jetzt mit Max? Der ist ja jetzt wahrscheinlich kein Zeuge mehr.
Richtig, sein Stand im Ermittlungsverfahren ändert sich. Genaueres erklärt Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hat daraufhin dann die Staatsanwaltschaft entschieden, dass er nunmehr dringend verdächtigt ist, hier den Jesse getötet zu haben und hat die vorläufige Festnahme angeordnet und damit praktisch das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.
Das heißt, Max ist jetzt Beschuldigter, er muss entsprechend belehrt werden, zum Beispiel, dass er sich zum Tatvorwurf nicht äußern muss, dass seine Aussagen gegen ihn verwendet werden können, dass er Recht auf einen Verteidiger hat, das ist ja allgemein bekannt aus Fernsehkrimis. Max wird also noch vor Ort festgenommen und kommt in Untersuchungshaft.
Und es spielt noch was anderes eine Rolle, das Max dann auch weiter verdächtig macht. Es geht um die Frage, was mit diesem Cannabis aus diesem angeblichen Geschäft, das sie da abwickeln wollten, passiert ist. Und auch mit der Waffe, die Jesse zur Übergabe angeblich mitgebracht haben soll.
Ja, bereits bei der Videovernehmung auf dem Feld hat er dazu gesagt, dass die Drogen und die Waffe in dem Auto liegen, mit dem er zur Zeugenvernehmung in der Polizeidirektion gekommen ist. Dabei handelt es sich nicht um sein eigenes Auto, mit dem er am Tag von Jessys Verschwinden unterwegs war und mit dem sie auch zu dem angeblichen Drogengeschäft gefahren sind auf dem Feld. Das ist nämlich sein Skoda. Und zur Polizei kam er mit einem BMW. Der gehört einem Freund, der ihn gerade besucht. Und die beiden, Max und sein Freund, haben wohl aus Interesse an Autos die Fahrzeuge getauscht. Und weil Max behauptet, die Drogen und die Waffe befinden sich in diesem BMW, interessieren sich die Ermittler natürlich dafür.
Und als wir dann den Schlüssel haben wollten, um das Auto zu durchsuchen, erzählte er, dass er den Schlüssel versteckt hat. Und zwar während der Fahrt zum Ort nach Schkeuditz hat er den Schlüssel im Streifenwagen versteckt. Es könnte sein, dass er einfach ein bisschen in Panik geraten ist und nicht wusste, wo er den Schlüssel jetzt hinlegen sollte. Und das einfach für ihn die einzige Möglichkeit war, irgendwie aus der Situation rauszukommen. Warum er es uns dann tatsächlich auch erzählt hat, das wissen wir nicht.
Ja, schon ein bisschen absurd. Jedenfalls findet die Polizei den Schlüssel dann im Streifenwagen und öffnet den BMW. In dem Fahrzeug befinden sich zwei schwarze Sporttaschen, daran insgesamt mehr als 3 Kilogramm Marihuana. Dann gibt es da noch eine Feinwaage, ein Kletteisen, Plastiktütchen und Gefäße, das heißt Gegenstände zum Verpacken von Marihuana. Zudem 2 Mobiltelefone. Und eine halbautomatische Selbstladepistole vom Typ Sauer und Sohn, verpackt in einer Zipptüte. Die Pistole ist Baujahr 1944, also aus dem Zweiten Weltkrieg und hat einen gewissen Seltenheitswert.
Ui. Also jetzt muss geklärt werden, ob diese Waffe, die ja offensichtlich eine Rarität ist, irgendwie im Zusammenhang mit dem Tod von Jesse steht. Und wo wir gerade bei Zusammenhängen sind, auch in diesem Auto, in diesem BMW, findet die Polizei noch was Wichtiges, das noch weitere Aufschlüsse gibt.
An einer der beiden Sporttaschen mit dem Marihuana hat sich ein dünner Dornenzweig verhakt. Der ist keine 20 Zentimeter lang, hat keine Blätter, einfach nur Dornen. Und äußerlich passt er zu einem Dornenbusch am Fundort der Leiche. Es lässt also vermuten, dass der BMW oder zumindest die Taschen mit den Drogen irgendwie im Zusammenhang mit der Tat stehen. Um es gleich vorwegzunehmen, eine Untersuchung des Landeskriminalamts bestätigt später, dass der Dornenzweig von dem Busch am Fundort wirklich stammt. Wie genau er in den BMW gelangt ist, das lässt sich nicht sagen. Wahrscheinlich ist er über die Kleidung an die Tasche gekommen und die Tasche wurde dann verladen vom Skoda in den BMW.
Und ein Polizeifoto dieses Dornenzweigs und Fotos von der Plastiktüte mit dem Loch sowie von der Auffindesituation der Leiche und viele weitere Originalaufnahmen, die sind zu sehen in der MDR-Dokumentation von David. Die ist zu finden in der ARD-Mediathek und in unseren Shownotes verlinkt. David, wie geht es denn jetzt für die Ermittler an diesem Abend weiter, als sie die Leiche gefunden haben?
Lotte Brühl und ihre Kollegen haben dann die schwierige Aufgabe, die Familie von Jesse zu informieren über den Leichenfund. Das ist auch deswegen schwierig, weil noch sehr vieles unklar ist.
Direkt an dem Tag haben wir beschlossen, dass wir auch die Familie in Kenntnis setzen müssen. Einfach um dem vorzubeugen, dass sie davon aus der Presse oder von Freunden erfahren. Aus dem Grund bin ich mit einer Kollegin am Abend, nachdem eben der Leichnam gefunden wurde, zu der Familie gefahren, zum Elternhaus, in Begleitung eines Mitarbeiters des Kriseninterventionsteams. Der Familie wurde dann natürlich auch mitgeteilt, dass eine junge männliche Person vorläufig festgenommen wurde. Der Bruder reagierte darauf, dass er direkt fragte, ob die vorläufig festgenommene Person Max sei, was natürlich von unserer Seite nicht bestätigt werden konnte zu dem Zeitpunkt.
Der Bruder hatte ja schon zuvor die Vermutung, dass Max irgendetwas mit Jessys Verschwinden zu tun hat. Dementsprechend hat er sofort geahnt, um wen es sich bei dem Festgenommenen handelt. Allerdings will sich die Polizei natürlich nicht in die Karten schauen lassen und gibt dem Bruder keine Antwort auf die Frage. Er erfährt es dann aber über andere Wege. Daran, dass es sich bei dem Toten um Jesse handelt, gibt es zwar keine Zweifel, aber um dennoch 100% sicher zu sein, bestätigt ein DNA-Abgleich diese Annahme.
Jetzt ist Jesse also tot, seine Leiche wurde gefunden und für die Familie ist das Schlimmste, das ihr passieren konnte, Wirklichkeit geworden. Und natürlich wollen die Angehörigen wissen, was geschehen ist und wie Jesse überhaupt in diese Situation geraten konnte. Durch die Ermittlungen, aber auch durch Freunde von Jesse erfahren dann die Angehörigen Dinge über ihren Sohn und Bruder, die sie zuvor noch nicht gewusst haben, die er ihnen verschwiegen hat. Über all das kommen wir noch zu sprechen in unserer Folge von ARD Crime Time. Jetzt wollen wir aber erstmal über die Untersuchung der Leiche sprechen. Die findet am Tag drauf im Institut für Rechtsmedizin an der Universität Leipzig statt. Und da arbeiten Kriminaltechnik und Rechtsmediziner zusammen. David, du hast dir das ausführlich erklären lassen. Wie ist da der Ablauf und was waren die Erkenntnisse?
Zuerst kommt die kriminaltechnische Untersuchung des Leichnams. Hierbei werden die Kleidung und eventuell Schmuck, sofern vorhanden, genauer angeschaut. Gibt es Auffälligkeiten am Äußeren der Leiche? Zum Beispiel wird genau unter die Fingernägel geschaut. Und all das ist Aufgabe von Kriminalhauptmeister Mirko Lerch.
Also er war komplett bekleidet. In rechter Hand, kann ich mich noch erinnern, hat er einen Arbeitshandschuh angehabt. Dort war die linke Seite ohne. Das war erstmal untypisch. Und haben dann mit den Kollegen Kontakt aufgenommen, die jetzt noch am Tatort waren. Gibt es dort einen zweiten Arbeitshandschuh? Wenn ja, sucht bitte danach, weil ich habe hier bloß einen. Und ja, er war komplett durchnässt. Das war eine Sache, sag ich mal, aufgrund des Wetters, wir hatten Januar, komplett die Sachen waren durch. Also nicht bloß, sag ich mal, ein bisschen nass, oberflächlich, die waren komplett durchnass. Schwer, voll Feuchtigkeit.
Ein Detail ist noch zu erwähnen, nämlich eine Armbanduhr an der Leiche, eine Rolex. Übrigens ein speziell für Taucher entwickeltes Modell, kostet aktuell, ich habe nachgeschaut, mehr als 17.000 Euro. Ich weiß nicht, ob Jessys Modell dieser Rolex gefälscht war. Gegenüber seinem Bruder hatte Jesse noch von einer Fälschung gesprochen. Der Bruder hat aber nach eigener Aussage später erfahren, dass die Uhr doch echt ist. Jedenfalls interessant bei Rolex-Uhren ist, ihr Uhrwerk wird durch Bewegung des Handgelenks angetrieben. Das heißt, es gibt keine Batterie, man muss die Uhr nicht aufziehen. Bewegt man die Uhr dann 2-3 Tage nicht, dann bleibt sie einfach stehen. Und deshalb sind die Kriminaltechniker sehr vorsichtig vorgegangen.
Die Uhr war noch an seinem Handgelenk und wir haben festgestellt, dass die Uhr stand. Hat mein Kollege also erstmal ein Foto gemacht, wir haben sie langsam, sag ich mal, vom Handgelenk dann abgenommen, weil es ist ja für uns auch ein Spurenträger. Es kann, sag ich mal, Fremd-DNA-Material dran sein. Sie kann eine Beschädigung haben. In dem Fall war es ja nur diese Rolex. Und die haben wir dann abgenommen, vertütet und darauf geachtet, dass er nicht noch groß wieder sich selbst in Bewegung setzt.
Birgt diese Uhr tatsächlich Geheimnisse, die jetzt noch ans Licht kommen?
Vermutlich wenige. Also nur, dass die Uhr mindestens 2-3 Tage nicht bewegt wurde. Das ist jetzt keine große Überraschung. Zwischen Jessys Verschwinden und dem Leichenfund liegen ja 6 Tage. Die Uhr zeigt 8.06 Uhr oder 20.06 Uhr um die Datumsanzeige und das ist die Ziffer 2. Das lässt jetzt keine Rückschlüsse zu, weil man nicht genau minutengenau zurückrechnen kann, wie lange die Uhr nach dem Ablegen der Leiche noch weitergelaufen ist und ob sie überhaupt vorher richtig eingestellt war. Das Datum wahrscheinlich nicht. Durch die Aussage von Max und andere Ermittlungen ist der Todeszeitraum ja ohnehin ziemlich klar.
Und was können die Kriminaltechniker jetzt noch alles feststellen?
Der Körper war noch gut erhalten aufgrund der niedrigen Temperaturen, der Verwesungsprozess kaum fortgeschritten. Außer einer wichtigen Auffälligkeit im Gesicht, zu der wir gleich kommen, gibt es also wenig Besonderheiten.
Also wir gucken uns ja denn die Fingernägel an, sind sie noch komplett vorhanden? Sind sie, sag ich mal, beschädigt? Gibt es Kratzspuren an den Händen, Hämatomen am Knöchelbereich oder wie auch immer, das wird alles genau sich dann angeguckt und dokumentiert, gab es gar nicht.
Nach den Kriminaltechnikern sind jetzt die Rechtsmediziner an der Reihe und da geht es ja dann bestimmt um diese Auffälligkeiten im Gesicht.
Ja, vorab sei noch gesagt, dass diese Auffälligkeit, einfach ausgedrückt ein Loch im Gesicht, am Fundort auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen war, weil das Gesicht stark mit geronnenem Blut überzogen war. Erst im Sektionssaal können sich die Rechtsmediziner das dann genauer anschauen. Einer von ihnen ist Dr. Carsten Babian.
Nachdem der Leichnam entkleidet worden ist und gereinigt wurde, fiel eine Schussverletzung auf, im Gesicht rechts an der Wange. Ein rundlicher Defekt, typisch für eine Schussverletzung. Auffallend war hier in der Umgebung des Einschusses kleine punktförmige Verbrennungen der Haut, wie sie typischerweise bei einem Nahschuss auftreten. Bei der inneren Leichenschau wurde dann der Schusskanal dargestellt. Der verlief quer durch den Schädel von vorn nach hinten. Das Projektil fand sich dann unter der Haut am Hinterkopf, rechts am Nacken.
Es handelt sich also um einen Steckschuss. Das Projektil ist nicht wieder aus dem Schädel ausgetreten. Die Rechtsmediziner kennen durch eine vorab erstellte CT-Aufnahme die Position und arbeiten sich dann bei der inneren Leichenschau Schicht für Schicht vorsichtig vor bis zum Projektil. Man spricht vom Präparieren und sie übergeben es dann der Kriminaltechnik. Zudem klären sie die Todesursache.
Im Verlauf des Schusskanals war es zur Verletzung der rechten Halsschlagader gekommen, die dann zu einem erheblichen Blutverlust nach außen geführt hatte und parallel zu einer Einatmung von Blut, sodass wir als Todesursache eine Kombination aus Verbluten und Ersticken an eingeatmetem Blut festgestellt haben. Bewusstlosigkeit dürfte sehr schnell eingetreten sein, weil die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigt war. Der eigentliche Todeseintritt dürfte mehrere Minuten nach Schussverbindung gelegen haben. Genau bestimmen kann man es nicht.
Fassen wir noch mal kurz zusammen. Der 19-jährige Jesse ist durch einen Nahschuss in die Wange getötet worden und der Körper hat jetzt aber sonst nicht großartig Verletzungen aufgewiesen, also nichts, was jetzt unbedingt auf einen langen Kampf zwischen Täter und Opfer hindeutet. Was können die Rechtsmediziner dann aber noch alles rausfinden?
Das mit den Verletzungen muss man ein bisschen einschränken im Gesicht des Opfers und am Hals. Nämlich fällt den Rechtsmedizinern noch etwas auf. Was genau, das beschreibt Dr. Carsten Babian.
Im Gesicht fanden sich kratzerartige Hautabschürfungen. Hautabschürfungen, wie sie nicht typisch sind für einen Faustschlag oder einen Sturz. Die sahen eher aus wie Schläge mit einem festen, kantigen Gegenstand. Hier war die erste Überlegung, ob es vielleicht Schläge mit der Schusswaffe gab oder mit einem anderen Gegenstand. Und ein zweiter Verletzungskomplex befand sich am Hals, am Oberkörper. Das waren kleine Hauteinblutungen, die eine besondere Form hatten. Man konnte dort teilweise Kleidungsfalten erkennen. Man konnte auch Reißverschlussabdrücke erkennen, sodass hier der erste Gedanke war, ein kräftiges Festhalten an der Kleidung, ein Ziehen an der Kleidung, vielleicht auch so einen Schlitzkasten mit Einklemmen der Kleidung.
Außerdem wird bei der rechtsmedizinischen Untersuchung Blut untersucht, Urin, Mageninhalt und auch die Haare. Dabei wurde eine zurückliegende geringe Beeinflussung durch Cannabis festgestellt. Bei der Haaranalyse kann man ja pro Zentimeter Haarlänge ungefähr einen Monat in die Vergangenheit schauen. Und Jessys Haare waren 4 Zentimeter lang. Das heißt, man kann sagen, dass er in den 4 Monaten vor seinem Tod gelegentlich Cannabis konsumiert hat. Keine allzu große Überraschung. Zum einen, weil sich durch die Ermittlungen ja zunehmend herausstellt, dass Jesse mit Cannabis gehandelt hat. Und viele Dealer konsumieren ja auch selbst, finanzieren ihren Konsum durch den Handel. Zum anderen dürfte die Polizei von Jessys Freunden und nach deren anfänglicher Zurückhaltung ja auch wissen, dass er Marihuana geraucht hat.
Und Dr. Carsten Babian, den wir hier eben gehört haben, hat mit uns auch live auf der Bühne über diesen Fall und seine Arbeit im Allgemeinen als Rechtsmediziner gesprochen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, interessiert sind an einem Einblick in den Alltag eines Rechtsmediziners, dann hören Sie sich gern auch noch unsere Live-Folge an. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes. Kommen wir jetzt mal zu dieser mutmaßlichen Tatwaffe. Die Polizei hat sie ja im Auto gefunden, mit dem Max auch zur Zeugenvernehmung gefahren ist. Und du hast schon gesagt, diese Pistole kommt aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, vom Typ Sauer und Sohn, Modell 1938. Baujahr im konkreten Fall war 1944, also eher ein Sammlerstück. Untersuchungen zeigen, dass das Projektil, das im Schädel gesteckt hat, auch mit dieser Pistole abgefeuert wurde. Daran gibt es keine Zweifel, denn jede Schusswaffe hinterlässt charakteristische und unverwechselbare Spuren an der Munition. Genauer mit der Waffe, der Schusswunde und dem Schusskanal beschäftigt sich Dr. Markus Schwarz. Er ist unter anderem Wundballistiker und arbeitet genau wie Dr. Babian am Institut für Rechtsmedizin der Uni Leipzig. Dass das Projektil im Kopf nach 15 bis 20 Zentimetern stecken geblieben und nicht wieder ausgetreten ist, wundert ihn angesichts der Waffe und der Munitionsart zunächst. Aber er hat mehrere Erklärungen. Eine davon hat mit dem Baujahr der Pistole zu tun.
Dabei handelt es sich also um eine kleine Militärpistole, die im Zweiten Weltkrieg gefertigt wurde. Das Magazin fasst normalerweise 8 Schuss. Und die hat man am Anfang noch sehr nach Qualitätsstandards gebaut, aber im Verlauf des Zweiten Weltkrieges hat dann die Qualität auch massiv abgenommen, was dann letztlich auch zu Verschleißerscheinungen an den Waffen geführt hat, beispielsweise schnelleres Ansetzen von Rost, was vielleicht hier in diesem Fall dann auch eine Rolle gespielt hat, wie wir dann eben auch bei der Schussabgabe auf den Verstorbenen gesehen haben, dass also gar nicht eigentlich diese maximale Leistung der Waffe erreicht wurde, aber trotzdem eben eine tödliche Verletzung dann auch verursacht hat.
Eine zweite mögliche Erklärung ist, dass falsch gelagerte Munition verwendet wurde, dass das Treibmittel deswegen verklumpt war und dadurch nicht mehr so viel Energie freigesetzt wurde und das Projektil einfach nicht so weit durch den Körper durchgedrungen ist wie sonst üblich.
Und dann gibt es ja noch eine weitere Frage, die Markus Schwarz beantworten soll. Und da geht es um eine dieser Plastiktüten, die bei der Leiche gefunden wurden. Die Kriminaltechnikerin hat vorhin erzählt, dass da so ein kleines rundes Loch war, vielleicht entstanden durch einen Schuss. Was kann jetzt der Ballistiker dazu rausfinden?
Bei der Frage kommt wieder der erwähnte Nahschuss ins Spiel. Durch die kleinen Ruß- und Schmauchsprenkel rund um das Einschussloch in der Wange des Opfers weiß man ja, dass der Schuss aus nächster Nähe abgegeben wurde, also aus ca. 30 Zentimetern Entfernung. Es gibt auch Blutspritzer des Opfers auf der Waffe, das spricht auch für einen Nahschuss. Und genau dieses Wissen nutzt Dr. Markus Schwarz für einen Versuch. Er schießt nämlich mit der Pistole aus nächster Nähe auf vergleichbare Tüten und schaut sich das dann an mit diesem Ergebnis.
Auch hier gab es dann neben einem zentralen Schussdefekt in der Tüte und auch einer thermischen Veränderung auch noch kleine Schmaucheinsprengungen bzw. Rußeinsprengungen in der Tüte, was uns dann letztlich auch gesagt hat, das Beschädigungsbild passt eben nicht zu einem Schuss, weil ein Schuss offensichtlich ein anderes Bild dann der Zerstörung auch verursacht.
Wie jetzt genau dieses Loch in die Tüte gekommen ist und ob das überhaupt eine Rolle spielt, weiß man nicht. Ich habe mir das auch auf einem Foto angeschaut. Für mich sah das ein bisschen so aus, als ob da jemand seine Zigarettenkippe abgedrückt hat an der Tüte.
Aber ja, ist Spekulation. An der Stelle kommen wir quasi gerade nicht weiter. Wir gehen mal gedanklich zurück zum Leichenfundort. Dort wurde ja am Tag des Fundes bis tief in die Nacht gearbeitet. Kriminaltechniker haben die Leiche freigelegt, alles dokumentiert und natürlich auch viele Spuren, die sie gefunden haben, also Blutspuren auf dem Feldweg und Zigarettenkippen, ja, sichergestellt. Und am nächsten Tag geht dann gleich die Arbeit weiter.
Ja, sie suchen ein kleines Teil, das für die Schussrekonstruktion wichtig ist, die Patronenhülse. Dazu nutzen sie einen Metalldetektor, ein Gerät, das man vor dem Körper so über den Boden schwenkt, ähnlich wie ein Rasentrimmer, wer es nicht kennt. Das erweist sich als ziemliche Sisyphusarbeit. Nach 2 Tagen bei Temperaturen im Minusbereich werden die Kriminaltechniker dann aber fündig. 3 Meter vom Ablageort der Leiche entfernt auf dem Feld, da liegt diese Hülse, wie sich Kriminalhauptmeisterin Beatrix Trenschel erinnert.
Dort war sie schon eingetreten worden, weil im Vorfeld auch verschiedene Fahrzeuge bis dorthin gefahren sind. Und nur mittels dieses Metalldetektors, der dort angezeigt hat, waren wir über die mögliche Lage informiert und haben dann angefangen, mit einem Ast dort ein bisschen im Erdreich zu wühlen. Und dann kam die Hülse zum Vorschein. Der Metalldetektor, der schlägt ja auch bei allen anderen Sachen an. Also der hat schon ab und zu mal gefiept. Und dann waren wir halt immer enttäuscht, dass es doch bloß ein Kronkorken war oder irgend sowas. Und dann kam der Hülsenfund und das war für uns wirklich eine ganz tolle Sache. Weil das für uns an dem Tag diesen Tatort rund gemacht hat. Dann hatten wir alles, was wir brauchten.
Man hört es Frau Trenschel an, sie brennt sehr für ihren Beruf, auch ihr Kollege Lerch. Die beiden sammeln einfach wissenschaftlich, sachlich Informationen zusammen, ohne sie groß zu interpretieren. Beide achten auf jedes Detail, in dem Wissen, dass das für die Aufklärung und das spätere Verfahren vor Gericht von höchster Bedeutung sein könnte.
Und währenddessen arbeitet natürlich auch die Mordkommission weiter an der Aufklärung dieses Falls. Die Ermittlergruppe oder Ermittlungsgruppe Radar wird gebildet und der Name kommt daher, dass sowohl Max als auch Jessie mit ihren Drogengeschäften ja für die Ermittler, für die Polizei unter dem Radar liefen sozusagen. Und es gibt noch einen Moment, da bestätigt sich dieser Name nochmal.
Ja, bei der Auswertung des Mobiltelefons von Max stoßen die Ermittler auf eine Bildschirmaufnahme. Die wurde offenbar erstellt, als er gerade unterwegs war und die Navigation genutzt hat. Zu sehen ist neben einer Landkarte und einem Richtungspfeil der laufende Musiktitel. Der kommt vom Rapper AK Außer Kontrolle und der Titel heißt Unter dem Radar.
Unter dem Radar, 100 Millibar, Kopf in der Leitung und ich witter die Gefahr. 24K, Funken in mein Arm und ich war am Tag doch im Dunkeln auf der Jagd. Unter dem Radar.
Für die Beamtinnen und Beamten auf jeden Fall ein Zeichen, dass sie den Namen ihrer Ermittlungsgruppe ganz passend gewählt haben.
Und wie geht jetzt diese Ermittlungsgruppe Radar weiter vor? Sie haben im Moment ja eine Leiche und einen Tatverdächtigen, aber noch keinen genauen Tatablauf und auch kein Geständnis, kein Motiv.
Sie vernehmen Max in der Untersuchungshaft. Es fällt ihm nicht leicht, vor allem über seine Familie zu sprechen. An dieser Stelle kurz der Hinweis, wir reden jetzt ganz kurz über Suizid, weil es für das weitere Verfahren von Bedeutung ist. Wer das nicht hören möchte, kann 40 Sekunden vorspulen. Also wie gesagt, Max wird auf seine Familie angesprochen und da erzählt er den Tränen nahe von der Trennung seiner Eltern.
Und dass er bis zu einem schweren Unfall und einem Schlaganfall der Mutter, woraufhin sie halbseitig gelähmt war, bei ihr lebte. Nach diesem Unfall zog er dann zu seinem Vater, der allerdings sich 2014 mit einem Gürtel erhang. Das Tragische an dieser Geschichte ist tatsächlich, dass er ihn auch gefunden hat, was ihn wohl auch sehr mitnahm.
Ja, offenbar für ihn ein einschneidendes Erlebnis, auf das wir nochmal zurückkommen werden. Bei den Ermittlungen erweist sich als hilfreich die Auswertung der Mobilfunkdaten von Jessie und Max. So weiß die Kripo, wo ungefähr sich die beiden aufgehalten haben. Und der Chatverlauf zwischen Max und seiner Mutter, der offenbart, dass der 20-Jährige in Schulden steckt. So schreibt die Mutter im April 2021 zum Beispiel hier etwas gekürzt.
Hallo Max, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, die ausstehenden 900 Euro, die du mir Ende dieser Woche geben wolltest. Dazu kommt die aktuelle Rate für deinen Skoda, 299,87 Euro, plus die Rate für die Kaufpreisabsicherung und das Servicemanagement, ergibt in Summe 1249,97 Euro, die wirklich dringend sind. Und dann stehen noch aus die 6000 Euro, die ich zur schnelleren Abzahlung deines Skodas im Februar überwiesen habe und noch die Rate von Januar und Februar. Das ist zusammen sehr viel. Das Wichtigste sind auf jeden Fall erstmal die 1249,97 Euro. Das andere gern so schnell wie möglich, weil ich ab heute wieder tief in meinem Dispo-Kredit bin und die Zinsen kosten Geld.
Da kommt doch einiges zusammen, was Max bei seiner Mutter an Schulden hat. Und diese Nachricht ist auch nur ein Beispiel von mehreren. In einer anderen Messenger-Nachricht im Dezember 2021 zum Beispiel fordert die Mutter ihren Sohn auf, ihr die geliehene EC-Karte zurückzugeben. Also die Polizei unternimmt dann auch Finanzermittlungen. Das heißt, man schaut auf Max' Konten und das bestätigt, dass er in Schulden steckt. Unter anderem durch einen Autounfall mit einem BMW, offiziell gemietet von seiner Mutter. Die Forderung hier fast 23.000 Euro. Also klar ist, Max hat nicht genug Geld, um seinen Lebensstil zu finanzieren, sagt Ermittlerin Lotte Prühl.
Das heißt, seine Bankkonten wurden überprüft und dabei wurde eben festgestellt, dass er pleite war. Also er hatte keine finanziellen Mittel mehr. Er hätte im nächsten Monat nicht überleben können. Und natürlich hatte er einen gewissen Standard im Leben. Er hatte eine schicke Wohnung, er fuhr ein schickes Auto, er hatte ein teures Handy. Das musste irgendwie finanziert werden. Und er hatte keine Arbeit.
Und 9 Tage nach dem Leichenfund, jetzt haben wir den 28. Januar 2022, da machen die Ermittler noch einen wichtigen Drogenfund. Wo und was genau entdecken sie da?
Auf dem Dachboden des Wohnhauses von Max' Mutter werden sie fündig, und zwar zwischen Kinderspielzeug und Computertechnik. Da liegen insgesamt 9 Kilogramm Marihuana sowie Verpackungsmaterial in verschiedenen Taschen. Offenbar hat er den Ort als vermeintlich sicheres Versteck gewählt, weil seine Mutter gesundheitsbedingt nicht auf den Dachboden geht. Die Polizei geht jetzt davon aus, dass ein Großteil des Marihuanas von diesem Dachboden von dem vermeintlichen Deal stammt. Gut 3 Kilogramm, haben wir schon gehört, wurden ja im Auto gefunden.
Aber wie passt das denn jetzt zusammen? Max hat auf der einen Seite einen riesigen Berg Schulden mit 20 Jahren gerade mal und auf der anderen Seite auch gleich mehrere Kilo Marihuana auf Lager, die er ja wahrscheinlich zu Geld machen könnte oder wollte, um die Schulden abzubauen.
Total berechtigte Frage, und das haben sich die Ermittler wahrscheinlich auch gefragt. Man muss bedenken, dass der Marktwert für ein Kilo Marihuana damals bei 4.500 Euro liegt. Also die Vernehmungen ergeben jedenfalls, dass Max nicht die Möglichkeit hatte, diese Menge in kurzer Zeit zu verkaufen.
Zu Max Betäubungsmittelgeschäften haben wir tatsächlich nicht so viel ermitteln können, weil es, glaube ich, da auch gar nicht so viel gab. Er hat in geringeren Mengen Betäubungsmittel verkauft, eher an Freunde. Es gab aber keine konkrete Abnehmerstruktur oder Mengenangaben. Er hatte auch keinen Zulieferer. Also das war nicht im gleichen Maße, wie das Jesse gemacht hat.
Zudem hat Max wohl auch schon minderwertiges Marihuana an seine Kunden verkauft, was die ihm dann übel genommen haben und ihr Geld zurück wollten. Und so war sein Ruf als Dealer wahrscheinlich auch schon etwas geschädigt.
Jetzt hat die Kommissarin gerade gesagt, nicht in dem gleichen Maße, wie Jesse das gemacht hat. Das heißt ja jetzt, dass die Geschäfte von Jesse gut liefen und dass er so offenbar an Geld gekommen ist, was wiederum die Markenkleidung erklären würde, die du am Anfang ja mal erwähnt hattest. Mhm. Also er war in Anführungsstrichen ein erfolgreicher Drogendealer.
Ja, kann man schon so sagen. Er war auf jeden Fall wesentlich erfolgreicher als Max. Er galt als zuverlässig bei seinen Kunden und hatte auch einen großen Kundenstamm, wie Lotte Prühl sagt.
Er hatte eine Abnehmerstruktur, er hatte einen Zulieferer, er hat bei dem Zulieferer auch auf Kommission Betäubungsmittel erworben. Und das eben nicht in geringeren Mengen, sondern eben wirklich in 5 bis 8 Kilo Bereichen gehandelt. Wir konnten auch ermitteln, wer derjenige ist. Es wurde auch bekannt, dass er, wie gesagt, kurz bevor Max und Jesse nach Schkeuditz gefahren sind, bei ihm waren, um da Betäubungsmittel abzuholen. Aber es gab jetzt keine Hinweise darauf, dass er oder dass dieser Zulieferer irgendwie in Zusammenhang mit dieser Straftat stand.
Was weißt du denn noch über diesen Lieferanten? Wo fanden diese Drogenübergaben denn überhaupt statt?
Dieser Zulieferer wird in der Szene wohl Kadir genannt. Er hat damals einen Spätverkaufladen in Leipzig-Mölkau. Mölkau ist etwas außerhalb vom Stadtzentrum, also eine relativ ruhige Gegend. Und dieser Spätteam hat wohl einfach der Tarnung gedient. Die Drogenübergaben haben dort im Hinterzimmer stattgefunden, soweit ich weiß. Da steht auch dieses Sofa und Katja hatte den Hund, den man auf dem Video sieht von Jesse. Katja muss Jesse auch irgendwie vertraut haben, denn er hat ihm ja große Mengen auf Kommissionsbasis gegeben. Das spricht schon dafür, dass er jetzt ein gutes Bild hatte von Jesse. Die Ermittlungen gegen Katja, die gab es bereits schon früher, seit Februar 2021. Sein Laden wurde auch Ende 2021 von der Polizei noch observiert. Am Tag Tattag im Januar 2022 dann aber nicht mehr. Die Rauschgiftermittler waren aber wohl weiter an ihm dran, denn nach Chaseys Verschwinden sagt Kadir im Gespräch mit einem Informanten der Polizei, dass er einen Kunden vermisse, der bislang immer ein sehr zuverlässiger Abnehmer von Kilomengen Marihuana gewesen sei. Und das ist höchstwahrscheinlich der Chasey. Aktuell, während dieser Aufzeichnung unseres Podcasts, steht das Hauptverfahren an gegen Kadir wegen unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Das hat sich erheblich verzögert, das ganze Verfahren. Die Anklage war schon Sommer 2023. Deswegen haben wir jetzt momentan noch kein Ergebnis und können nicht sagen, ob er, dieser Kadir, da zur Rechenschaft gezogen wird.
Aber vielleicht, um es nochmal einmal ganz deutlich zu sagen, das letzte Lebenszeichen, das Video von Jesse, ist also in diesem Hinterraum entstanden bei seinem Lieferanten.
Genau.
Lass uns mal über das Verfahren gegen Max sprechen. Wie sicher ist denn jetzt die Polizei, dass sie den Richtigen im Visier hat oder dass es nicht vielleicht doch noch weitere Täter geben könnte? Und auch über das Motiv wissen wir jetzt noch nicht so richtig was.
Ja, zum Motiv muss man sagen, dass für die Polizei feststeht, dass Max seinen Kumpel Jesse in eine Falle gelockt hat, um an eine große Menge Marihuana zu kommen. Damit wollte er seine Schulden loswerden und seinen teuren Lebensstil aufrechterhalten. Konkret gehen die Ermittler also davon aus, dass Max Jesse vorgegaukelt hat, ein großes Drogengeschäft eingefädelt zu haben und dass er Jesse um Unterstützung gebeten hat dafür. Denn er selbst hätte nicht die Möglichkeit gehabt, an eine so große Menge Marihuana zu kommen. Deswegen war er einfach auf Jesse angewiesen und dessen Kontakt zum Großhändler Kadir. Zur Frage, ob die Sache wirklich von Max ausgegangen ist und ob er alleine gehandelt hat und nicht von anderen unter Druck gesetzt wurde, dazu sagt Lotte Brühl:
Und in dem Fall wurden natürlich auch sämtliche Hintergründe des Opfers als auch des Täters ermittelt und befragt. Und so hat sich dann am Ende irgendwie natürlich auch ein Bild ergeben, was uns am Ende aber dann eben nur zu dieser wahrscheinlichsten Version gebracht hat, eben dass es Max war und er auch der einzige Täter war, der in Frage kam. Es gab einfach keine Hinweise und keine Beweise, dass weitere Täter involviert waren.
Wie hat sich denn jetzt als Ergebnis dieser Ermittlungen diese ganze Tat am Ende abgespielt? Die Ermittlungsgruppe Radar, die hat ja ganz viele Aussagen, die hat die Mobilfunk und die Standortdaten zusammengetragen. Was ergibt es für ein Bild?
Ja, gehen wir mal den Tattag, den 11. Januar 2022, Schritt für Schritt durch. Da holt Max Jesse so gegen 15 Uhr ab, und zwar bei einem Mitschüler. Da ist er nach der Berufsschule hingegangen und Max nimmt auch den Mitschüler und einen weiteren Mitschüler mit. Die vier fahren dann Richtung Hauptbahnhof. Dort werden die beiden Mitschüler rausgelassen. Max und Jesse fahren weiter in die Leipziger Innenstadt. Also Halle spielt da überhaupt keine Rolle, weil wir das vorhin mal hatten. Halle an der Saale, dort waren die beiden wohl überhaupt nie. Also sie fahren, wie gesagt, in die Innenstadt und wollen sich dort Essen kaufen zum Mitnehmen. Sie kaufen in unterschiedlichen Läden ein. Der eine kauft sich Burger, der andere Bagel. Jesse ist ein bisschen früher zurück, hat wohl den Autoschlüssel und setzt sich dann auf den Fahrersitz des Skoda von Max. Und dabei verursacht er einen Parkrempler. Er hat da wohl irgendwie einen Gang gelöst oder irgendwas und das Auto hat einen Ruck nach vorne gemacht und ist auf das vorne dran parkende Auto so leicht angerempelt. Aus diesem Grund hinterlässt Max dann seine Kontaktdaten bei einem Parkplatzwächter ganz in der Nähe. Den Jesse will er natürlich raushalten, denn der hat noch keinen Führerschein. Vielleicht ist ihm deswegen auch das Malheur passiert. Das weitere Geschehen beschreibt dann Lotte Brühl.
Sie sind dann zu Jesse gefahren und haben dort gegessen. Es kam dann auch noch eine Freundin vorbei von Jesse, die eine geringere Menge Betäubungsmittel kaufte. Und dann kam im weiteren Verlauf des Nachmittags ein Anruf von dem Parkwächter, der eben angab, dass jetzt die Fahrzeugführer des Fahrzeuges wieder da sind. Max und Jesse sind dann wieder in Richtung Stadt gefahren. Jesse wurde dann allerdings zwei Straßen vor diesem Unfallort aus dem Auto gelassen und Max ist alleine zu dem Fahrzeug gefahren. Da wurde dann tatsächlich auch die Polizei gerufen. Und das Ganze wurde dann aber als sogenannte Selbsteinigung abgeschlossen. Das heißt, die beiden Unfallbeteiligten haben sich eben geeinigt. Es war auch kein Schaden entstanden. Das hatte sich damit dann auch erledigt.
Danach steigt Jesse wieder zu und ruft von unterwegs seinen Zulieferer Kadi an und kündigt die Abholung der Ware für den geplanten Deal an. Das ist dann ungefähr um 17.20 Uhr. Bei Kadir holt Jesse die Drogen für den geplanten Deal. Während er im Späti ist, lädt er das kurze Video ins Internet. Zu sehen sind, wie gesagt, Kadirs Sofa und der Hund. Dann lädt Jesse die Tasche mit dem Marihuana in den Skoda und Max und Jesse fahren in Richtung Schkeuditz. Um 18.26 Uhr wählt sich der internetfähige Wagen von Max dann in die Tatortfunkzelle ein. Was ab jetzt passiert, das kann man nicht genau sagen. Klar ist nur, dass innerhalb der folgenden Stunde der tödliche Schuss fällt. Irgendwann danach bringt Max die Leiche von Jesse in den Graben und deckt sie mit Gras ab. Dann fährt er zuerst zu seiner Mutter und dann in die Wohnung von Jesse. Und erst um 1 Uhr in der Nacht kommt er zu Hause an. Das weiß man, weil sein Handy sich da in das WLAN eingeloggt hat. Also eine sehr detaillierte Rekonstruktion des Geschehens. Möglich wurde sie durch die digitalen Spuren, die Max hinterlassen hat, vor allem mit seinem Mobiltelefon und auch mit seinem Fahrzeug, das eine SIM-Karte hat.
Diese Daten haben uns sehr viel geliefert. Also wir konnten sehr gut rekonstruieren, wann sich Max wo befunden hat. Er hatte sein Handy auch immer dabei. Beispielsweise konnte ermittelt werden, dass er nach der Tat noch 3-mal am Tatort war, in der Nacht noch 2-mal und am nächsten Tag dann auch nochmal.
Und 3 Tage später, da veranstaltet er bei sich in der Wohnung eine kleine Party, so ungefähr mit 10 Leuten, während bereits die Suche nach Jesse läuft. Also er ist in Feierlaune, hat wohl die Aussicht auf ein entspannteres Leben, nachdem er ja vorher in die Sackgasse geraten ist.
Ich glaube schon, dass es irgendwie eine Verzweiflungstat war und er einfach sicher gehen wollte, dass es nicht schief geht und er deswegen zu diesen drastischen Maßnahmen gegriffen hat.
Und im Frühjahr 2022, also wenige Monate nach dieser Tat, sind die Ermittlungen dann abgeschlossen. Im Mai desselben Jahres erhebt die Staatsanwaltschaft dann Anklage. Was wirft sie konkret Max vor?
Das sind mehrere Punkte. Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz zählt die Vorwürfe auf.
Anklage wurde erhoben wegen des Tatwurfs des Mordes, des Raubes mit Todesfolge sowie des unerlaubten Führens einer Schusswaffe und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Staatsanwaltschaft war mit der Anklage der Überzeugung, dass der Beschuldigte bei der Tat mehrere Mordmerkmale erfüllt hat. Zum einen das Mordmerkmal der Habgier, dass er also hier einen anderen Menschen getötet hat, weil er sich in eigener Geldnot sah und versucht hat, hier über die Tötung dieser Person einen eigenen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen. Dann das Mordmerkmal der Heimtücke, weil er ja praktisch diese Tat so geplant hatte, dass das Opfer bis zuletzt nicht damit gerechnet hat, dass der Angeklagte eine Waffe zieht und auf ihn schießt.
Und das dritte Mordmerkmal aus Sicht der Staatsanwaltschaft heißt Ermöglichen einer Straftat, weil sich Max durch den tödlichen Schuss die Möglichkeit verschaffte, eine große Menge Drogen zu verkaufen, was er dann ja gar nicht umgesetzt hat.
Und dieser Prozess beginnt jetzt am 1. Juli 2022. Wie äußert sich Max denn vor dem Landgericht? Was sagt er zu den Vorwürfen?
Also erst gibt es eine Erklärung über seinen Verteidiger, dann sagt er selbst aus und aus Sicht der Staatsanwaltschaft sind diese beiden Darstellungen ein bisschen widersprüchlich. Im Kern ist die Aussage, dass er nicht mit Vorsatz gehandelt habe, sondern fahrlässig. Das heißt, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe. Und zwar konkret, dass er und Jesse die Waffe dabei gehabt haben, um den Drogenhandel mit diesen bisher unbekannten Geschäftspartnern abzusichern. Jesse habe ihm dann die Pistole gegeben und dabei sei sie ihm, also Max, aus der Hand gerutscht. Und es habe sich plötzlich ein Schuss gelöst, der Jesse im Gesicht traf. In Panik habe er dann den Leichnam an Ort und Stelle vergraben. Das ist die Aussage von Max.
Okay. Und wenn das jetzt nicht auszuschließen ist, dass es ein Versehen war, dann müsste das Gericht ja im Zweifel für den Angeklagten entscheiden. Kann man das denn nachweisen, ob das ein Versehen war?
Ja, diese Frage, ob sich der Schuss aus Versehen gelöst hat oder ob das möglich sein kann, als Max, wie er selbst behauptet, die Waffe aus der Hand gerutscht ist. Diese Frage gibt das Gericht an Ballistiker Dr. Markus Schwarz weiter. Den kennen wir ja schon. Der Angeklagte ist dann auch einverstanden mit einer Rekonstruktion. Das heißt, er demonstriert Markus Schwarz in einer Polizeikantine vor laufender Kamera und unter den Augen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung, wie sich diese Schussabgabe zugetragen haben soll. Schwarz mimt dabei das Opfer, Max spielt sich selbst und beide stehen sich gegenüber. Max hält also die Waffe hoch, die ist mit Platzpatronen geladen. Max soll dann den Ablauf und die Körperhaltung nachspielen, wie er die Pistole greift, nachdem sie ihm aus der Hand gerutscht ist. Und später schaut sich Schwarz dann dieses Video an, dieser Rekonstruktion, und analysiert, wie beide Personen bei der Schussabgabe standen. Er kennt ja tatsächlich den Schusskanal und vergleicht dann, ob beides zusammenpasst.
Und? Tut's das?
Nein, es passt nicht. Die Pistole hätte beim Nachgreifen nach oben oder nach unten geneigt sein müssen. Wenn sie wegrutscht und man greift nach, dann ist sie wohl kaum waagrecht, sagt Schwarz. Zudem gab es einen hohen Abzugswiderstand an dieser recht alten Waffe. Das heißt, es ist viel Kraft nötig zum Abdrücken.
Also es löst sie nicht einfach so.
Genau, das spricht auch dagegen, dass sich der Schuss versehentlich gelöst hat.
Und eine grundsätzliche Frage in diesem Verfahren am Landgericht Leipzig ist auch, wendet man hier das Jugendstrafrecht oder das Erwachsenenstrafrecht an? Max war zur Tatzeit ja schon 20 und damit ja volljährig. Warum geht es überhaupt um diese Frage?
Also zwischen 18 und 21 Jahren ist man aus Sicht des deutschen Gesetzes Heranwachsender. Das heißt, hier muss im Einzelfall geprüft werden, ob der oder die Angeklagte nach Jugend- oder nach Erwachsenenstrafrecht zu beurteilen ist. Dabei hat der Sachverständige zwei maßgebliche Kriterien zu prüfen, erklärt Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz.
Zum einen die Frage, ist es eine jugendtypische Tat? Und das zweite ist, ob er von seiner geistigen und sittlichen Entwicklung her eher einem Jugendlichen gleichsteht oder doch schon einem Erwachsenen. Und da kam der Sachverständige zu dem Ergebnis, dass aufgrund seiner gesamten persönlichen Entwicklung, aufgrund seiner familiären Verhältnisse, auch der Ereignisse mit dem Suizid des Vaters, der schweren Erkrankung der Mutter, dass dort also gewisse Reifeverzögerungen vorhanden sind, die ihn letztlich zu der Annahme veranlasst haben, zu sagen, dieser Angeklagte steht von seiner gesamten Entwicklung her eher noch einem Jugendlichen gleich als einem Erwachsenen.
Ein erwähnenswerter Aspekt ist dabei auch, nach Ansicht des forensischen Psychiaters hat Max damals keinerlei berufliche Orientierung.
Er hatte verschiedene Ideen und Vorstellungen, die allerdings mit der Realität wenig übereinstimmten. Er hoffte immer sehr schnell, offensichtlich, so haben es die Freunde auch beschrieben, an schnelles Geld zu kommen, ohne große Mühen. Aber eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Ähnliches war bei ihm bisher nicht zu verzeichnen. Und diese Einschätzung, man könnte auch sagen Fehleinschätzung über die Art und Weise, wie das Leben funktioniert, da hat der Sachverständige gesagt, das ist doch eher typisch einem Jugendlichen, diese eigene Überschätzung, ich muss nur etwas wollen, dann bekomme ich das auch schon, ohne mich aber zugleich groß anstrengen zu müssen.
Der Einschätzung eher Jugendlicher als Erwachsener folgt das Gericht dann auch. Ebenso teilt es die Einschätzung des Sachverständigen zur Schuldfähigkeit. Hier sieht der Gutachter keine Einschränkungen bei Max, zum Beispiel durch eine psychische Erkrankung oder eine Abhängigkeit von Betäubungsmitteln. In anderen Worten, trotz seines Cannabiskonsums und trotz einschneidender Erlebnisse in seiner Kindheit wird Max als voll schuldfähig eingestuft.
Und wie sehen dann die Plädoyers aus?
Die Staatsanwaltschaft sieht weiter einen Mord und fordert 12 Jahre Haft. Nach dem Jugendgerichtsgesetz ist das die höchstmögliche Strafe in dem Fall. Sie möchte auch, dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Der Nebenklagevertreter fordert 10 Jahre Jugendstrafe, sieht keine Heimtücke und auch keine besondere Schwere der Schuld. Die Verteidigung von Max, die bleibt bei der Unfallversion. Aus ihrer Sicht ist die Tat nicht als Mord zu bewerten, da es keinen Nachweis für einen Vorsatz gibt, sagt sie. Sie spricht von fahrlässiger Tötung, einem Verstoß gegen das Waffengesetz und Handel mit Drogen in nicht geringer Menge. Max, zudem ist noch zu sagen, in seinem letzten Wort erklärt, dass er die Verantwortung für den Tod seines Bekannten trage. Das werde ihn sein Leben lang begleiten.
Also die Staatsanwaltschaft fordert 12 Jahre und damit die Höchststrafe. Die Nebenklagevertreter, das sind diejenigen, die die Familie von Jesse vertreten. Die sagen Jugendstrafe und sie sehen auch keine besondere Schwere, was die Heimtücke quasi erfüllen würde.
Genau, wir wollen 10 Jahre Jugendstrafe, aber das ist auch Jugendstrafe, wie das die Staatsanwaltschaft will, nur weniger.
Nur weniger, genau. Und die Verteidigung von Max, haben wir gerade gesagt, die bleibt bei der Version, dass es ein Versehen, ein Unfall war.
Genau.
So, und nach 20 Verhandlungstagen fällt dann also im Januar 2023 das Urteil. Das ist fast ein Jahr nach dieser Tat.
Ja, und das Gericht folgt den Argumenten der Staatsanwaltschaft in großen Teilen. Sie verurteilt Max D. wegen Mordes und verhängt eine Jugendstrafe von 10 Jahren. Sie legt ihm außerdem zur Last Raub mit Todesfolge, Handel mit Betäubungsmitteln und unerlaubter Besitz einer halbautomatischen Waffe. Dem Vorsitzenden Richter zufolge sind die prekären wirtschaftlichen Verhältnisse des Angeklagten ein klares Tatmotiv. Die besondere Schwere der Schuld stellen die Berufsrichter und die Schöffen aber nicht fest. Und es gibt auch Punkte, die sie Max zugute halten.
Dabei hat das Landgericht auch berücksichtigt, dass er in gewisser Weise mit zur Aufklärung beigetragen hat, indem er die Polizei zu dem Fundort der Leiche geführt hat. dass er letztlich die Verantwortung für den Tod des Jesse übernommen hat, sich bei der Familie entschuldigt hat.
So, nach diesem Mordurteil hat die Verteidigung von Max Revision eingelegt und die hat der Bundesgerichtshof aber als unbegründet verworfen. Und damit ist das Urteil dann seit dem 16. August 2023 rechtskräftig. Was hat denn jetzt die Familie von Jesse zu diesem Verfahren am Landgericht gesagt? Haben Sie das verfolgt?
Die Eltern und der Bruder sind als Nebenkläger aufgetreten. Sie kamen aber nur für die Zeugenaussagen in den Gerichtssaal. Ansonsten haben sie sich von ihrem Rechtsanwalt und von Freunden, die vor Ort waren, informieren lassen, wie das Ganze abgelaufen ist. Der Leipziger Volkszeitung zufolge gab es schon vor dem Urteil eine Einigung zwischen der Verteidigung und der Nebenklage auf einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Das heißt, dass Max den Eltern und dem Bruder von Jesse ein Hinterbliebenengeld zahlen soll. Wie viel das ist und von welchem Geld Max das bezahlen will, habe ich keine Ahnung. Vielleicht geht er ja in der JVA arbeiten. Zu dem Urteil, den 10 Jahren Jugendstrafe, hat mir Jessys Bruder das gesagt.
Auf der einen Seite hat unser Anwalt das Maximum an Strafe rausgeholt. Auf der anderen Seite gibt es meiner Meinung nach keine gerechte Strafe für so eine Tat.
So wichtig war ihm das Urteil damals auch gar nicht, hat er mir gesagt, denn es wurde ihm einfach klar, dass er seinen Bruder nicht wiederbekommt.
Und wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand auf diese Recherchen, auf deine Recherchen zurückschaust, inwiefern hast du denn den Eindruck, dass dieser Fall tatsächlich allumfassend aufgearbeitet ist?
Das ist schwer zu sagen, vor allem, weil die Ermittlungen ja auch hier nur eine Annäherung an die Wahrheit sind und keine hundertprozentige Aufklärung. Was in den Stunden vor der Tat geschehen ist, das haben die Ermittler relativ schlüssig rekonstruieren können, aufgrund der zahlreichen digitalen Spuren auf den verschiedenen Geräten von Max, auch nicht zuletzt ein internetfähiges Auto, wie schon gesagt. Aber danach, von dem Geschehen auf dem Feld, direkt vor dem tödlichen Schuss, da gibt es einfach keine Zeugen, keine Kameras. Wir wissen nicht, ob es eine verbale Auseinandersetzung gab, ob Jesse irgendetwas geahnt hat. Das konnte nicht bis ins letzte Detail rekonstruiert werden. Das ist aber auch nicht alles. Es gibt noch weitere offene Fragen. Vor allem, woher hatte Max die Waffe? Wo kam die her? Welche Funktion hatten die Mülltüten an der Leiche? Hat er damit Jessys Gesicht abgedeckt, weil er den Anblick nicht ertragen hat? Keine Ahnung. Hat Max sich wirklich einen Einkaufszettel geschrieben mit Dingen aus dem Baumarkt, die er für die Tat gebraucht hat, zum Beispiel den Arbeitshandschuh? Und für mich auch nicht abschließend beantwortet, gab es wirklich keine Hinterleute? Also hat Max, ohne dass er von irgendjemandem unter Druck gesetzt wurde, die Tat komplett allein durchgezogen? Das ist für einen Außenstehenden natürlich sehr schwer so zu verstehen. Man kennt ja Auseinandersetzungen, tödliche Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden, vor allem aus den Nachrichten aus Ländern, die weit weg sind, aber auch teilweise in Deutschland. Aber hier ein 20-Jähriger, der keinen anderen Ausweg mehr sieht und deswegen seinen Kumpel erschießt, um an dessen Drogen zu kommen, ja, das ist doch schon ein bisschen außergewöhnlich. Und diese drei unbekannten Männer, von denen Max gesprochen hat, die hat es nach allem, was wir wissen, ja nie gegeben.
Also noch tatsächlich einige Fragezeichen, die da offen sind. Und hast du was von Max gehört? Weißt du, ob es irgendwie Chancen gibt auf eine Entlassung aus der Haft?
Auf meine Kontaktaufnahme kam mein Kontaktversuch, kam keine Reaktion. Sein Rechtsanwalt stand für ein Interview nicht zur Verfügung. Und ob meine Nachricht bis zu Max selbst in die JVA vorgedrungen ist, das weiß ich nicht. Die Staatsanwaltschaft hat mir jedenfalls mitgeteilt, dass er im Sommer 2024 vom Jugendstrafvollzug in den Vollzug nach Erwachsenenrecht verlegt wurde. Und dass der sogenannte Halbstrafentermin, also der theoretisch erste mögliche Zeitpunkt für eine Freilassung, im Januar 2027 liegt. Eine seriöse Prognose, ob es dazu kommt, ob er dann wirklich entlassen wird, das lässt sich laut Staatsanwaltschaft im Moment noch nicht sagen.
Und heute steht noch ein kleines Holzkreuz am Tatort und erinnert an Jesse. Und darauf steht: Jesse, du fehlst uns. Das sieht man auch in deinem Film.
Genau, außerdem gibt es dann noch im Internet ein Video von Jessys Freunden, das an ihn erinnern soll. Das zeigt, wie Vermummte bei einer Nacht- und Nebelaktion eine S-Bahn besprühen mit dem Schriftzug RIP Jesse, also Rest in Peace Jesse. Dann sieht man, wie die S-Bahn an einer Haltestelle abfährt, währenddessen leuchten Feuerwerkskörper auf, also ein Erinnerungsvideo der etwas anderen Art. Was Jessys Familie von dieser Spray-Aktion hält, das weiß ich nicht. Viel schwerer wiegt für sie natürlich, dass Jesse nicht mehr da ist, und das belastet sie bis heute, hat mir sein Bruder geschrieben.
Jessys Verlust hat uns sehr schwer getroffen und wir leiden immer noch darunter.
Vielen lieben Dank für deine Recherchen und dass du heute hier warst, David.
Sehr gerne.
Die Bilder und Fotos zum Fall gibt es auch in deiner Dokumentation zu sehen, vom Drogenkumpel zum Killer, der Mordfall Jesse L. Und den Link in die ARD-Mediathek, den finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Folge oder zu unserem Podcast ARD Crimetime allgemein freuen wir uns immer über eine E-Mail. Die Adresse lautet crimetime@mdr.de. Mein Name ist Anne Eichhorn und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.